Zunächst konnte man ihn sich noch sowohl als Zeitraum innerhalb dieser Welt bei kommenden Generationen vorstellen, als auch außerhalb dieser Welt, wenn man die Zeit des Einzelnen nach seinem Tod in den Blick nahm. In der Art der zeitlichen Ausmessung dieses Raumes machte das aber noch keinen Unterschied. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts begann sich die jenseitige Welt religiöser Hoffnung aus der raumzeitlichen Dimensionierung des diesseitigen Daseins herauszufiltern. Wer sich heute noch das Jenseits vor dieser religiösen Wende zu dem Vorstellungshorizont unserer Zeit im ausgehenden 18. Jahrhundert vor Augen stellen will, der greife nur nach zwei damals prominenten Bestsellern. Louis Merciers Roman »Das Jahr 2440« aus dem Jahr 1770 und die kurz zuvor erschienenen Visionen des schwedischen Geistersehers Emanuel Swedenborg. Beide machten auf die Gebildeten ihrer Zeit einen ganz außerordentlichen Eindruck. Der Roman des populären französischen Journalisten und Schriftstellers Mercier entwarf die erste neuzeitliche Utopie, die nicht mehr wie die älteren, also etwa Morus Utopia, auf fernen Inseln oder Erdteilen spielte, sondern in der Zukunft. Und zwar, das ist wichtig, jenseits des Jahres 2000, welches in der mythologischen Zeitrechnung des christlichen Mittelalters als der äußerste Zeitpunkt des Weltendes gegolten hatte. Also in einem bislang allein theologisch erschlossenen und besetzten Zeitraum. Merciers Jenseits jedoch war die tugendhaft gewordene Pariser Gesellschaft eine durchaus innerweltliche Utopie. Wie alle älteren Utopien wurde sie noch als starres Gegenbild zur bestehenden Gesellschaft entworfen. Und auch Swedenborgs Visionen entwarfen eine jenseitige Gesellschaft. Diese lag allerdings nicht jenseits der eigenen Zeit in der Zukunft, sondern im Raum, jenseits der Wolken. Dort konnten sich die Seelen, und das erstaunt uns heute bei der Lektüre, von irdischer Schwere befreit, mit Gedankenschnelle fortbewegen. Dort lebten sie wie auf Erden in Städten und Wohnungen. Sie zeugten sogar Kinder und unterhielten Schulen. Auch hier lebten die Verstorbenen also, wie ich sagte, in Raum und Zeit, mithin in einer empirisch erfahrbaren Wirklichkeit. All das will nur sagen, das Jenseits war dem 18. Jahrhundert noch in höherem Maße real als dem 19. Zugleich bezeichnet es jedoch auch schon etwas Neues gegenüber älteren Jenseitsvorstellungen. Denn obgleich oft noch ganz real vorgestellt, lebten die metaphysischen Wesen, also Dämonen und Engel, ja selbst Gott und Teufel, nun nicht mehr quasi unter den Menschen, sondern sie sahen sich in die Ferne einer weit zurück- oder vorausliegenden Zeit oder auch auf ferne Sterne, das heißt gewissermaßen an die Ränder der diesseitigen Wirklichkeit gedrängt. Die Gegenwart bot ihnen kein unmittelbar erfahrbares Wirkungsfeld mehr. Deistisch gestimmte Gläubigen wie etwa Lessing galt Gott zwar immer noch als Schöpfer und kommender Erlöser der Welt, aber nicht mehr als jemand, der täglich in deren Geschicke eingriff. Teufel, Dämonen und Engel traten bei ihm nur noch als kindliche Symbolisierungen transzendenter Kräfte aus der Frühzeit der Menschheit auf. Nun, von all dem ist in unserem Gedicht nicht die Rede. Es enthält keine religiösen Topoi, handelt nicht vom Leben nach dem Tod. Hören wir unser Lied jedoch auf dem Hintergrund solcher Kosmologie, so zeigt es uns die Wirklichkeit der Transzendenzerfahrung, die hier angesprochen wird. Die Geliebte, nach der sich der Sänger sehnt, zu der er gern möchte und doch nicht kann, ist dann nicht mehr nur die jetzige entfernte Freundin, sondern jedwede Geliebte, in welcher Ferne auch immer. Ob sie verstorben ist oder nur in räumlicher Distanz lebt, ist für die Sehnsucht, die den Liebenden verzehrt, gleichgültig. Ihm geht es nur darum, wie er die Distanz zu ihr überwinden kann. Das gleiche Verhältnis der Transzendenz kommt auch übrigens in einem anderen wohlbekannten zeitgenössischen Lied zur Sprache. Sie kennen es alle. Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein Fuß, hat ein Zettel im Schnabel von der Mutter einen Gruß. Lieber Vogel, fliege weiter. Nimm den Gruß mit und den Kuss, denn ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss. Auch die Mutter, von der hier die Rede ist, mag in der Ferne leben oder schon tot sein, wie es das Symbol des Vogels andeutet, das ist unwichtig. In jedem Fall richtet sich die Sehnsucht auch hier auf ein Jenseits, das dem Liebenden nicht mehr unmittelbar zugänglich ist, sondern nur noch mittelbar durch die Botschaft des Vogels. In unserem Lied, also Wenn ich ein Vöglein wär, tritt an die Stelle der unmittelbaren Gegenwart allerdings schon die mittelbare Gegenwart der Geliebten im Traum, in der Nacht des gegenwärtigen Diesseits. Lesen wir diesen Wandel der Transzendenzerfahrung um 1800 religionsgeschichtlich, so belegt das Lied einen Traditionsbruch mit einer Form von Wirklichkeit, die nicht lange zuvor noch unmittelbar evident gewesen war. Im ausgehenden 18. Jahrhundert war die mythische Wirklichkeit transzendenter Wesen und Orte jedoch, wie wir wissen, für viele schon unglaubwürdig geworden. Sie begann sich in die chiffrenartige Verfremdung religiöser Kodierungen zurückzuziehen, welche sich von den räumlichen und zeitlichen Parametern der diesseitigen Wirklichkeit verabschiedet hatten. Die religiöse Symbolik hält seither Abstand zur Wirklichkeit von Raum und Zeit. Sie will die Übersetzung unterschiedlicher Wirklichkeitskonzepte über Raum und Zeit hinweg ermöglichen. Das Beispiel, das ich hierfür Ihnen bieten möchte, stammt schon aus dem 19. Jahrhundert, aus dem Werk des protestantischen Kirchenlieddichters Gustav Friedrich Ludwig Knack. Ich weiß nicht, ob einer ihn von Ihnen kennt. Gelebt hat jetzt von 1806 bis 1878. Aber ähnliche Beispiele ließen sich auch schon in der Zionsdichtung des 17. und 18. Jahrhunderts nachweisen. Also nur ein Beispiel unter vielen. Ach, wie schön, ist der Engel Lobgetön. Hätt ich Flügel, flöglich über Tal und Hügel, heute noch nach Zions Höhen. Nun, das Zion, von dem hier die Rede ist, liegt nicht mehr in Raum und Zeit. Das ist wohl evident. Es ist zur religiösen Chiffre geworden. An die Stelle und neben solche religiösen Kodierungen waren schon im 18. Jahrhundert andere Kodierungen fremder und ferner Wirklichkeiten getreten, auf die ich jetzt zu sprechen kommen will, die Geschichte, die Literatur, man könnte auch sagen die Psychologie und andere. Ich will mich bei meiner weiteren Beschäftigung allerdings auf die zwei genannten Geschichte und Literatur beschränken.